Also wir sind immer noch im Lukas-Evangelium, also ihr Lieben, die ihr auch euren Sohn besucht, also ihr wart gekommen, sind wir im Lukas-Evangelium, sind immer noch dort, aber ja, wenn er noch öfter kommt, dann sind wir auch irgendwann mal vorbei. Jetzt sind wir in Kapitel 23, die Verse 50 bis 56. Und das Thema ist, Jesus wird begraben. Als ich mir so Gedanken über diesen Text gemacht habe, ich wusste ja auch nicht so gleich, was soll ich da euch da weiter sagen? Und da fiel mir Folgendes ein und dann, das wollte ich euch jetzt mitteilen. Am Beginn des Herrn Jesus, bevor er auf diese Welt war und dann auch als er gestorben ist, also nach seinem irdischen Leben, sicherlich ist er auferstanden und lebte dann ja auch weiter, aber bis eben dahin, da gibt es zwei Josefs. Zwei Josefs, ja. Vor der Geburt des Herrn Jesus war es ja dieser Josef, der Mann von der Maria wurde. Und ja, als er mitbekam, so sagt es die Heilige Schrift, wollte der Josef die Maria verlassen. Du nix, das stimmt auch, ja. Denn nach seiner Sicht, also nach der Sicht des Josef, hatte er gedacht, ja, also Maria, ich merke das, die ist nicht mehr allein und werde mich ja heimlich davonschleichen, damit der rechtmäßige Mann eben die Maria nehmen kann. Ja, ich werde sie nicht anklagen und so weiter, sondern ich gehe. Ja. Und von ihm heißt es dann, und jetzt ist der Bibeltext, Matthäus 1, 19 bis 21, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn und im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, scheu dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das konnte Maria natürlich dem Josef so nicht sagen. Da brauchte der Josef echt eine Hilfe Gottes, dass er ihm das sagt. Und dieser Josef, der das alles gehört und auch dann verstanden hat, er handelte gerecht. Ja? Die Sachlage war ja anders und was tat er darauf? Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Also er heiratete dann seine Maria und trug somit das Gerücht auch irgendwie mit, dass Maria schon vor ihrer Heirat eben keine Jungfrau mehr war. Er stellte sich dazu, auch wenn andere davon ausgehen konnten, dass dieser Sohn eben noch vor ihrer Heirat eben da entstanden ist. Ja, die konnten ja auch rechnen. Aber was wird von ihm gesagt? Hier der Josef. Der war gerecht. Und ich denke, in dieser Sache sind wir uns alle einig, wer als gerecht angesehen wird, soll mal auch grundsätzlich zu seinem Wort stehen, soll auch danach handeln. Ja, also wenn jemand gerecht ist und aber lauter immer wieder krumme Dinger macht, das passt nicht zusammen. Einer, der gerecht ist, der handelt nach dem Recht und nicht nach dem, was für ihn gerade auch so als Vorteil erscheint. Ja, also manchmal, es gibt ja die Leute, die, also manche, die tun sich überhaupt nicht festlegen. Ja, weil sie dann sagen, naja, es könnte ja noch was anderes kommen, obwohl man müsste eigentlich sich festlegen, aber es kommt irgendwie noch was Besseres. Und manchmal ist es auch so, man legt sich irgendwo fest und dann sagt man, ach ja, was tut mich das Geschwätz von gestern interessieren? Jetzt ist wieder was Neues da. Ey, ich mache wieder was Neues. Ja? Will ich nicht unbedingt sagen, dass das so ein gerechtes Handeln ist, sondern man steht zu dem, seine inneren Überzeugungen, zu dem, was wahr ist. Und Maria konnte sich dann freuen, dass sie so einen Mann hatte. Der steht zu ihr und trägt das Ganze auch mit. Nun ist der Herr Jesus gestorben und wieder kommt ein Josef ins Blickfeld. Schauen wir uns den Text an, um den es denn heute geht. Ich lese ab Vers 50, Lukas 23. Und siehe, ein Mann namens Josef aus Arimathäa, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht gestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu, und er nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein in Felsen gehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und breiteten wohlriechende Gewürze und Salben am Sabbat, aber ruhten sie nach dem Gesetz. So war es. Ja, was wird von dem Josef gesagt? Also hier, wie bei dem ersten Josef, auch der zweite Josef. Er war ein gerechter und auch ein guter Mann. Ja. Na, was können wir noch von diesem Josef erfahren? Er war ein Ratsherr. Ja. Und das kommt jetzt gleich, der Ratsherr. Es war also auch einer von denjenigen im Hohen Rat, von diesen 70 oder 71 Personen, die quasi die Verantwortungsträger waren für das jüdische Volk. Die haben da immer wieder beraten, was ist für das Volk gut. Es ging vor allen Dingen um religiöse Gesetze. Darum ging es hauptsächlich. Und er war auch einer, der die ganze Sache mitverfolgt hat, als es da auch um Jesus ging. Ja, was wollen wir mit Jesus machen? Die Leute waren in der Regel dort in diesem Hohen Rat knallhart gegen ihn. Ja, der soll umgebracht werden, er soll getötet werden. Ja. Aber hier wird von ihm gesagt, er stimmte nicht zu. Also das war nicht ein einstimmiges Ergebnis von diesem Hohen Rat, sondern da haben wir schon mal einen, der hat gesagt, also ohne mich. Ja, ohne mich. War mutig. Jetzt mal sagen, das war mutig. Also gegen den Mainstream des Hohen Rats anzustimmen. Ja, also so. Ja, und noch was wird von ihm gesagt, er wartete auf das Reich Gottes. Er wusste, das können wir selbst nicht machen. Ja? Wir können da nicht dem Volk wirklich eine echte Hilfe geben, sondern wir müssen auf Gottes Eingreifen warten. Gott soll mit seinem Reich hier, wenn er das denn hier aufrichtet, uns die Lösung schenken. Ja, und ich denke, er sah auch die zentrale Person in dem Reich Gottes, dass das Jesus war. Denn er hat sicherlich mitbekommen, als der Herr Jesus einmal mit den Pharisäern über dieses Thema gesprochen hat. Da heißt es im Lukas Kapitel 17, Abvers 20, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, es geht um den Herrn Jesus, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und damit meinte er sich selbst. Er ist der König des Reichs. Dass Josef in dieser Weise es verstand, macht zum Beispiel auch Matthäus 27, 57 deutlich. Denn da heißt noch etwas von dem Josef. Es steht gar nicht im Lukas-Evangelium, aber Matthäus hat das uns aufschreiben lassen oder hat es aufgeschrieben. Als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea namens Josef, also dieser, der auch ein Jünger Jesu geworden war. Aha, na sowas. Ein Jünger im Hohen Rat. Hätte man das gedacht? Hättest du das gedacht, Anna? Oh, ich auch nicht. Aber so war's. So war's, ja. Gott hat seine Leute dort, wo man es vielleicht gar nicht denkt. Ja. Mal gucken, was mit Bethel passiert. Ja, also so. Ja. Gott kann seine Leute überall haben. Selbst bei diesem Gremium, welches seit Beginn seines Auftretens, also von des Auftretens von dem Herrn Jesus, immer kritisch und immer feindselig war. Ja. Und dort war einer, der Jesus als sein eigener König erwähnt hat. Ja. Er war auf jeden Fall ein Jünger von ihm. Und wie konnte er sich aber nur dort so aufhalten? Ja. Hat er davon gesprochen, was in seinem Herzen war? Wir wissen es nicht. Ja, steht gar nicht da. Nur eines wissen wir, er hat dem Hohen Rat nicht zugestimmt, als es gegen Jesus ging. Und noch einer war dort. Im Zusammenhang mit der Grablegung von Jesus wird in Johannes 19, 39 berichtet, es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Okay, war also viel. Zu Nikodemus sagte der Herr Jesus, also in dieser Nacht, Jesus, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Also das war damals in der Nacht, als der Nikodemus zu ihm gekommen ist. Er hatte nicht gesagt, du bist ein Lehrer von Israels, sondern du bist der Lehrer. Also du bist der Ratzinger. Ja, hier. Und du weißt das also nicht, ja, wie das zusammenhängt mit der Wiedergeburt, mit dem Reich Gottes und so. Also wenn irgendwie so ein Dorfpfarrer das nicht versteht, das ist schon mal schlimm, aber du müsstest es auf jeden Fall verstehen. Also der Nikodemus war also ein sehr, sehr gebildeter und war sicherlich auch im Hohen Rat, denn diese Geschichte mit dem Herrn Jesus und dem Nikodemus damals fing ja so an. Gucken, ob es da steht. Ja. Kapitel 3, 1 und 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Ja. Er kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen. Und dann erzählt er etwas aus dem Nähkästchen, ja, von den Pharisäern. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Ganz sicher hat Nikodemus, als er um das Strafmaß für Jesus gehört hat, sich dem Josef angeschlossen. Ganz sicher. Ja. Wenn wir im Himmel sind, können wir ihn ja mal fragen, aber ich gehe mal davon aus. Also als der Josef seine Hand gehoben hat, hat gesagt, also ohne mich, Jungs, da war auch die Hand von dem Nikodemus dabei. Ja. Trotzdem wurden sie überstimmt. Diese religiösen Leute, ja, die knallhart von vornherein schon das Fehlurteil im Herzen hatten, die wurden so komisch auch von der Welt angesehen. Ne? Denken wir bloß an Pilatus. Dreimal hat er gesagt, also ich weiß nicht, was die wollen. Ich finde keine Schuld an ihm, auch wenn ich noch so sehr suche. Und ihr wisst ja, er hat ja auch den Herrn Jesus zum Herodes geschickt, ja, ob er vielleicht was findet. Und der hat ja sich der Meinung angeschlossen. Also die Welt hat keine Schuld gefunden, aber die religiösen Führer, die haben dann irgendwie ihr Ding da gedreht. Ja. So kann es passieren, ja, wenn man fanatisch wird. So kann es passieren. Ja. Jetzt schauen wir uns ein bisschen das an. Josef bei Pilatus, er geht also dahin. Und ich denke, das war ein sehr mutiger Schritt von dem Josef. Ja. Es kann sein, dass er sich immer bedeckt gehalten hat beim Hohen Rat und so, nicht anstößig zu sein. Oder er wusste ja auch, wenn jemand sich wirklich zu Jesus gestellt hat, der wurde ausgeschlossen aus der Synagoge. Ja. Das war ja auch so immer latent dabei. Ja. Aber hier können wir echt was von ihm lernen. Ja. Wie ging er aber zu Pilatus? Das heißt es in Johannes 19,39. Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, das haben wir ja schon, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Er ging heimlich, hatte Angst. Erinnert mich auch ein bisschen an Nikodemus, der auch nachts gekommen ist. Er hatte auch Angst. Es ist schon eine schwierige Situation, in einer Gesellschaft zu leben, die so gegen Jesus ist und wo man dann auf einmal ja, das alles so heimlich machen muss, ja, weil man Angst hat. Man will es nicht gleich das an die große Glocke hängen, weil es einfach nur Nachteile bringt. Er hatte also Furcht, aber die Furcht war nicht so groß, dass er gesagt hat, ach, ich lasse es. Kann man ja auch machen, ja, Angst, könnte ja vielleicht jemand anders kommen, hätte sagen können, ich bin ja nicht mal mit ihm verwandt, also wenn die Maria kommen würde, die könnte ja hingehen, könnte um den Leichnam ihres Sohnes bitten, dann würde es so irgendwie auch verständlich, oder, aber was soll ich da machen? Also wenn ich nicht, das könnte ja mal der Petrus vielleicht machen, der war ja immer dabei, der hat ja immer die große, also er hat ja immer auch nach vorne gleich so gesprochen und so, jetzt kann er ja irgendwie vielleicht was mal wieder auswetzen, was er gerade vorher ja dann hingerichtet hatte. Er hätte sicherlich viele Ausreden haben können, aber hat seine Angst überwunden. Sicherlich war er nicht bei Tageslicht, also weiß nicht, bei Tageslicht, war sicherlich noch Tageslicht, aber er hat sich nicht als Josef da so gleich so gezeigt. Ging heimlich. Und was tat dann Pilatus? Ja, oder was machte er bei Pilatus? So ist es. Ja, er bat um den toten Körper des Herrn Jesus. Ein Jünger wollte jetzt Jesus begraben. Habe mich dann auch gefragt bei diesen ganzen so Überlegungen, warum wohl hat er das gemacht? Hat er vielleicht geglaubt, dass Jesus auferstehen wird? Ja, denn Jesus hat ja mehrmals darüber geredet, was nach seinem Tod passiert. Ja, hier zum Beispiel in Lukas 18, 32 bis 34, da heißt es ja, und Jesus sagt hier in Vers 33, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Gleichzeitig heißt es hier auch, dass die Jünger das damals gar nicht so verstanden haben, gar nicht so begriffen haben. Aber wollte Jesus den Leib von Jesus vielleicht von der Müllkippe von Jerusalem oder von einem Massengrab bewahren? Also er sagt also hier, die Verbrecher, die am Kreuz hingen, ja, die wurden ja nicht nett beerdigt, sie wurden entmenschlich dorthin gehängt ans Kreuz, zwar völlig nackt. Man versuchte ihnen sämtliche Würde, die ein Mensch hat, zu nehmen. Der Herr Jesus hing genauso dort. Ja? Und dann wurden diese Leiber einfach entweder verscharrt oder auch verbrannt oder sonst wo, wie Müll hatte man diese Leute behandelt. Ja? Und das vielleicht... Josef dachte, naja, wenn der Herr Jesus ja am dritten Tag aufersteht, dann muss ich ihn irgendwo hintun, damit auch das vielleicht besser geht. Ja. Was denkst du, Svea? Das wäre eine Idee. Ich habe auch über diese Sache nachgedacht. Aber der Bibeltext aus Johannes 19, 39 und 40 spricht, meine ich, nicht dafür. Da heißt es nämlich, es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, brachte eine Mischung, hier kommt es schon mal, dass da hier von Myrrhe und Aloe etwa 100 Pfund und so, und sie nahmen nun den Leib Jesu, banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinenen Tüchern, wie die Juden zu pflegen oder zu begraben pflegen. Also das bedeutet, der Herr Jesus liegt jetzt hier und jetzt wird er einbalsamiert, also mit richtig, richtig viel Salbe, was man da so hatte. Ja. So wie man das normalerweise auch tut. Wenn man denkt, naja, der Herr Jesus wird ja bald auferstehen, dann kann ich mir vielleicht die Salbe auch sparen. Ja. Gut. Also es ist die gleiche Handlung, wie man bei einer ganz normalen Beerdigung der Juden damals auch durchgeführt hat. Also die Bitte um den Leichnam und die Grablegung. Mit dieser Handlung hat der Josef nicht an eine baldige Auferstehung geglaubt. Tod ist Tod. Wie alle Jünger glaubte auch Josef nicht daran, dass er aufersteht. Jedoch wollte er mit der Tat seinen Herrn noch einmal ehren und vielleicht sogar auch sich zu ihm bekennen. Mit dieser Tat handelte er aber auch nach Gottes Vorgaben. Ja. Denn in Mose wird einmal berichtet, ja, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, also, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben, denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt. Ich werde jetzt nicht diese Bibelstelle jetzt mal grundsätzlich auslegen, aber eines war auf jeden Fall so, wer am Holz hing, soll an dem Tag, an dem er auch gestorben ist, vom Holz heruntergenommen werden. Ja, das war die Anordnung Gottes und das hat auch Josef einfach mal so gemacht. Wir sind immer noch bei der Szene, wo jetzt Josef vor Pilatus stand, der Johannes schreibt darüber, dass Pilatus sich wirklich gewundert hat. Ich lese mal vor. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben ist. Und als er es vom Hauptmann erfahren hatte, also Jesus ist schon tot, überließ er dem Josef den Leib. Normalerweise haben ja Gekreuzigte einen längeren Todeskampf. Um sicher zu gehen, dass Jesus wirklich gestorben ist und nicht, dass hier vielleicht so eine versteckte Rettungsaktion startet. Ja, dass man sagt, ja, also wir versuchen, Jesus vielleicht noch runterzunehmen, als wenn er noch lebt, ja. Dass es eben nicht so ist. Deshalb holt der Pilatus den Hauptmann. Und wie ist es? Er kennt sich ja aus, er hat schon viele Kreuzigungen hinter sich, seine Leute waren ja da auch fit in dieser Sache. Ja. Aber es war trotzdem merkwürdig. Wie kann Jesus so schnell gestorben sein? Hier der entscheidende Satz. Jesus sagt, er rief, und zwar nicht mit einer leisen, sterbenden Stimme. Ja, also wenn jemand stirbt, dann ruft er am Ende, wo seine Kraft langsam weg ist, nicht mehr laut, sondern das geht eigentlich immer, das Leben sickert so raus. Aber bei Jesus scheint es oder ist es anders. Er rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann starb er. Dann verschied er. Der Herr Jesus konnte selbst seinem Geist befehlen, aus seinem Körper zu gehen. Das können wir nicht. Ja, wir müssen sterben dann, wenn Gott eben unsere Zeit setzt. Das, ja, also normal. So. Aber der Herr Jesus konnte anders handeln. Kurz vor diesem Satz hat er jenes gesagt. Ja, Vers 19, Kapitel 19, Vers 30 im Johannesevangelium. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und übergab seinen Geist. Also auch hier wieder, er übergab das. Ne? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Werk ist vollbracht, alles erledigt. Das konnte er Gott sagen, seinem Vater. Und es ging damit nicht um ein langes körperliches Leiden am Kreuz, sondern es ging um die Schuld der Welt zu bezahlen und als diese bezahlt wurde, dann war seine Sache erledigt und dann konnte er sich auch so in die Hände Gottes geben und der Hauptmann hat es gesehen und konnte es bezeugen. Er war der Zeuge. Josef hatte nun die Erlaubnis von Pilatus bekommen. Ja, warum eigentlich? Wieso geht er das Risiko ein, dass Josef vielleicht mit dem Leichnam eine Verschwörungstheorie aufbauen könnte? Ne? Pilatus hätte ja einfach sagen können, ach, lass das mal meine Soldaten machen, die haben das schon oft getan, das machen die auch wieder. Josef hatte bei Pilatus scheinbar ein offenes Ohr gefunden. Vielleicht deswegen, weil Pilatus eine Begegnung mit Jesus auch hatte. Er hat ja mit ihm gesprochen. Und er hat auch gesehen, Jesus ist gar nicht gefährlich. Das ist gar nicht, was sie alle wollen. Ich finde keine Schuld an ihm. Und er hat ja auch gehört von Jesus, die Jünger von Jesus, das sind doch auch alles nur friedliche Leute. Jesus hat ja selbst gesagt, mein Reich ist doch gar nicht von dieser Welt. Wenn es wäre, dann würden meine Jünger schon mit den Schwertern kommen, aber es ist nicht so. Pilatus, keine Angst. Pilatus wusste auch um das krasse Fehlurteil. Ja, und vielleicht wollte er mit der Erlaubnis vielleicht wieder ein bisschen was gut machen. Das gibt es ja auch, ne? Menschen, die irgendwo was falsch gemacht haben und dann haben sie eine Sehnsucht, irgendwas nochmal gut zu machen. Tja, das wissen wir alles nicht. Josef wusste auch nicht, wie es ausgehen wird. Ja, der war zum Pilatus gegangen, hat gesagt, ja, ich kann als begossener Pudel wieder nach Hause marschieren und jeder weiß Bescheid, dass ich das machen wollte. Manchmal sind wir Menschen so, dass wir manches auch nicht ausprobieren, weil wir denken, hat ja doch keinen Sinn. Kennt ihr das? Der Josef hätte es so haben können. Er hätte sagen können, er hat ja doch keinen Sinn. Was soll ich als kleiner Wichtel da bei dem Pilatus? Aber Josef ging, weil er gerecht war, weil er wusste, das ist der Weg Gottes. Ja. Nun, am Grab. Wir wissen ja auch oft nicht, wie die Menschen reagieren. Und bei Josef können wir uns aber ein Beispiel nehmen. Tun wir doch, was wir von Gott erkannt haben und überlassen wir dann auch das Ergebnis dem Herrn Jesus. Mit diesem Schritt, also des Josef, kam eine 700 Jahre alte Prophezeiung in Erfüllung. Und zwar, der Prophet Jesaja sagte über den Herrn Jesus Folgendes aus: Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Also da soll er hin. Bei Gottlosen soll er beerdigt werden. Aber, jetzt kommt die Wendung, bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil, das ist die Begründung, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Eigentlich, wie schon gesagt, der Herr Jesus sollte bei Schwerverbrechern beerdigt werden oder im Massengrab oder auf der Müllhalde. Was geschah anders? Sehen wir auch in der Prophezeiung direkt hineingeschrieben. Das hat der Jesaja nicht irgendwie bei Matthäus abgeschrieben, sondern der Jesaja war ja schon längst tot. Jesus hat kein Unrecht getan. Ja, deshalb ist auch diese Stätte, die Beerdigungsstätte, nicht die richtige. Hat niemals belogen, nie jemand hinters Licht geführt. Deshalb bekam er bei einem Reichen, und zwar sein Grab. War denn Josef reich? Im Matthäusevangelium 27 wird von ihm auch einiges gesagt. Da heißt es, als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea namens Josef, der auch ein Jünger geworden war. Und weiter heißt es, Vers 60, und legte ihn in sein neues Grab. Ja. dorthin, dass er im Felsen hatte aushauen lassen. Gut. Und auch in unserem Lukas-Text steht, dass da noch nie jemand drin war, in diesem Grab. Also nagelneu. Und das war noch vor Sabbatanfang, also bevor die Sonne untergegangen ist, war das passiert. Ich sehe hier, dass verschiedene Bibelhandschriften, Bibelbücher sich gut ergänzen. Man kann an die Bibel unterschiedlich rangehen. Man könnte sagen, ja, schau mal, hier ist nur der Josef gewesen und dort war auf einmal der Nikodemus noch dabei. Das ist doch ein Widerspruch. Ich gehe so nicht an die Bibel, sondern ich sehe, da gibt es eben weitere Ergänzungen im Bibeltext. Ja? Und ich würde auch in dieser Weise auch dann mit irgendjemand auch argumentieren, der dann auch sagen würde, du, das ist ein Widerspruch. Sage ich, gut, das kann vielleicht scheinbar ein Widerspruch sein, aber kannst dir mal überlegen, ob das vielleicht nicht auch eine Ergänzung sein könnte. Und oft zeigt der Bibeltext dann selbst, dass da noch mehr Information eigentlich gebraucht wird. Ja, um den Text noch zu verstehen. Also Josef und Nikodemus waren am Grab, aber sie waren nicht alleine. Frauen folgten. Gut. Aber wer waren denn diese Frauen? In Markus 15, 47 werden von zwei Frauen gesprochen, Maria Magdalena und auch die Maria, die Mutter des Josefs. Die waren dabei. Maria Magdalena. Magdalena ist eigentlich kein Nachname oder zweiter Mädchenname oder sowas, sondern es ist eigentlich eine Dorfbezeichnung von Magdala. Ja, die Maria von Magdala. So wäre es eigentlich klarer. Und dort, also bei ihr, hatte der Herr Jesus 7 Dämonen ausgetrieben. Also sie war echt eine besessene Frau. Ja. Das Dunkle, die Finsternis, das Böse hat sie immer wieder belastet. Ganz interessant, dass sie hier zum Grab geht. Ja. Das zeigt auch, dass sie vielleicht eine ganz neue Ausrichtung hat. Und dann die Mutter des Josefs, das ist die andere Maria, einer ihrer Söhne von dieser Frau, war auch der Jakobus, ein Jünger von Jesus. Also beide hatten eine Beziehung mit Jesus. Die eine wurde von dem Herrn Jesus direkt befreit und die andere hatte auch den Segen des Herrn Jesus gesehen, auch über ihren Sohn. Gut, wenn Mütter das auch sehen, wenn ihre Kinder zum Glauben kommen und es wird eine schöne Veränderung, ist dann festzustellen. Und was wollten sie? Sie wollten Jesus auch einbalsamieren, wie schon es Nikodemus vorhatte. Genau, das tat man aus dem Grund, weil man versucht hatte, wenn man einen Leichnam gut einbalsamiert, dann kann man ihn öfter und länger noch besuchen. Ja, das war ja der Grund, dass man noch vielleicht in einer Woche oder zwei Wochen, weiß ja nicht genau, wie das auch mit dem Grab war und so, dass man da noch hingehen kann, ohne dass man eben von dem Geruch so stark abgehalten wird. Genau. Nun haben wir wenige Bibelverse bedacht, aber mir ist es wichtig, dass wir jetzt nicht einfach nur unser Geschichtswissen vielleicht ein bisschen verbessert haben, dass wir sagen, also Nikodemus war auch dabei zum Beispiel, sondern ja, es muss doch auch unser Leben irgendwo ansprechen. Ich möchte euch kurz mitteilen, was mir wertvoll geworden ist. Was habe ich gelernt? Ja, für mich war es eben schon einmal erstaunlich, zwei Josefs waren da am Anfang und am Schluss. Die haben sozusagen das irdische Leben des Herrn Jesus umrahmt. Ja. Josef heißt, Gott möge hinzufügen. Gott möge vermehren, Segen vermehren, Gutes vermehren. Ja. Und mein Wunsch ist es auch für mein eigenes Leben. Ich hoffe auch, dass du auch so einen ähnlichen Wunsch hast, dass Gott auch dein Leben vermehren möge. Dann, beide Josefs werden als gerecht bezeichnet. Und ihre Gerechtigkeit wurde dadurch deutlich. Also sie hatte auch einen Ausdruck, dass sie mutig das Richtige taten. Der eine Josef bei der Maria, ja, und der andere Josef, dass er das getan hat mit dem Bitten um den Leichnam. Ja. Dann, sie gingen den Weg Gottes, ohne zuerst die Folgen zu bedenken. Also nach dem Motto, wenn ich das jetzt tue, was hat denn das für Folgen? Ja, dass man so nach links und rechts schaut. Sondern wenn du den Weg Gottes gehen willst, dann blicke nach oben, nicht zur Seite. Möchte ich auch. Ja? Und dann, dieser Glaube kostete auch was. Bei Josef, der Maria heiratete, veränderte sich sein Leben. Und zwar ganz entscheidend. Wie gesagt, er musste damals die Schande tragen, ein außereheliches Kind zu haben. Er musste mit seiner Familie nach Ägypten fliehen, weil Verfolgung durch Herodes ausbrach. Der Glaube kostet was. Dann auch bei dem späteren Josef, er gab sein teures Grab dem Herrn Jesus. Und vor allen Dingen, er setzte seine Ratsmitgliedschaft aufs Spiel. Ja, was sagen die Leute? Offensichtlich hatte er, als er persönlich vor Pilatus stand und dann den Leichnam von Jesus abnahm, sich als Anhänger von Jesus geoutet. Damit stellte er sich auch öffentlich zur Meinung, die man damals so hatte, und überließ den Ausgang Gott selbst. Mich ermutigt dieser Josef. Und was ich dabei auch gesehen habe, Josef war nicht allein. Er hatte einen Kollegen, und es war eben der Nikodemus. Die Frage auch dann so an mich, oder vielleicht kannst du dir auch stellen, willst du auch so ein Josef sein? Willst du auch den Weg Josefs gehen, als Gerechter und jemand, der auch sagt, gut, ich gehe auch mutig voran? Dann würde ich sagen, bete für einen Nikodemus, dass du nicht allein bist. Gott segne uns alle.